Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Zuseherinnen und Zuseher, bei der ersten Folge nach den Weihnachtsferien, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckel.
Ja, Prosit Neujahr von meiner Seite, Prosit Neujahr.
Ja, auch Prosit Neujahr. Ich begrüße alle herzlichst auch aus Wien. Und frage euch, wie geht's, wie war's? Findet ihr auch, dass sich das neue Jahr schon zart? Dann
total.
Kommt endlich 2023 und wann ist diese Scheiße endlich vorbei im 22er Jahr?
Total. Ich finde, es zart sich jetzt schon total. Was haben wir heute für einen Tag? Februar.
Was haben wir heute für einen Tag? Februar.
Was haben wir heute verwirrt. Februar?
Ich weiß oft nicht, ist Dienstag oder September. Heute
ich
ist,
weiß auch nicht.
Der 11. Jänner.
Dienstag oder 16. Ja.
Ich habe aber gerade versehentlich Siri gefragt, wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Und Siri hat sogar gesagt, bald.
Selbst Siri hält es nicht mehr aus.
Ja. Siri hat gesagt, es ist Licht am Ende vom Tunnel.
Ja, nachdem, bald wird nachdem, jeder jemanden kennen, der das Licht am Ende des Tunnels
nachdem, sieht. Nachdem Sebastian Kurz ist im Silicon Valley, schaltet er sich über Siri wahrscheinlich zu uns zu.
Ja. Das heißt, Sebastian Kurz im Silicon Valley macht jetzt künstliche Brüste, oder was macht er dort?
Na, statt natürlicher Vertrottelung geht er die künstliche Intelligenz an.
Ja, ich glaube, er ist dort fürs Festplattenschreddern zuständig.
Sehr schön.
So, wir sind unaktuell heute. Es ist Dienstag, wenn die Leute zuhören, wenn sie überhaupt am Dienstag zuhören. Und wir können gar nicht sagen, wie die Zahlen sich entwickeln, weil heute waren es wieder nur 10.500. Ich war direkt enttäuscht, weil ich mir dachte, was ist jetzt mit der 20er, 25er Marke? Wo ist jetzt wieder?
Ja, aber wieso die Hintergrundfrage. Vielleicht haben wir es ja schon. Vielleicht haben wir die 20 und haben sie noch nicht gemessen. Glaubt ihr nicht?
Aber bei 600.000 Tests
waren so viele Tests immer noch über 7 Millionen nicht getestet.
Das ist natürlich richtig, ja, vollkommen richtig.
Ich verstehe einiges nicht. Ich war jetzt so unterwegs auch mit jemandem, der ist positiv gewesen, auch seine Familie, und der ist sogar, wenn ich das verraten darf, der ist sogar der ist sogar viermal geimpft, versehentlich. Also diese ganze obskure Geschichte.
Versehentlich?
Der Datenschutz zwingt mich dazu, nicht mehr zu sagen, aber er wurde super geboostert. Hat es als einziger bekommen und die ganze Familie und so weiter, alle, niemand sonst. Und es ist Omikron anscheinend und es ist so seltsam, weil wer es kriegt und wer es nicht kriegt. Also es ist nach wie vor ein großes Rätsel der Pandemie. Ich würde wirklich gerne haben, dass sich das Coronavirus zu einem fluoreszierenden Virus mutiert, damit wir ehrlich erkennen, wie kriegt man es wirklich.
Aber das ist keine neue Entwicklung. Das gab es in der Medizin immer schon. Du impfst gegen Meningokokken, heute darüber gesprochen. Und es gibt ganz viele Menschen, die an Meningokokken vorbeigehen, sie inhalieren, sie in sich tragen, es nicht merken. Und es gibt Menschen, die ganz eine schwere Meningokokken-Sepsis kriegen. Das gab es immer schon. Es ist nicht berechenbar.
Das stimmt, das gibt es auch mit der Vernunft. Es gibt auch Menschen, die ganz normal an der Vernunft vorbeigehen und manche...
Ich zum Beispiel, ich gehe an diesen Büchern jeden Tag vorbei. Glaubst du, das hat euch geholfen? Nein, trotzdem
nicht. Ja, du bräuchtest eine Bedienungsanleitung für eine Bibliothek, weil der Sinn dahinter ist, dass man sich rausnimmt und reinblättert.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, Entschuldigung. Verzeih.
Nein, aber ich glaube, es ist ganz einfach eben das Immunsystem. Also es ist ja so, dass man auf jeden Fall das Ding in der Nase und im Rachen hat. Und manche Immunsysteme sind halt so stark, dass es dort gleich bekämpft und du merkst gar nichts. Ja?
Ja. Ich höre zu, ich kann nicht aufhören zu lernen. Sag weiter, wie geht's noch?
Herr Doktor, habe ich recht, Herr Doktor?
Na bitte, red weiter, ich möchte immer lernen. Ja, natürlich.
Ja, das ist einfach so. Warum das so ist, ja, was ich habe es letztens gelesen in einem Buch, dass das Immunsystem, ich meine, das Buch ist allerdings aus dem 19. Jahrhundert, dass das Immunsystem immer noch nicht komplett erforscht ist. Ich habe
auf einer Steinplatte gelesen.
Ich habe jetzt auf einer Steinplatte gelesen, die Sie gefunden haben in Ägypten, dass das mit dem Omikron noch nicht ganz erforscht ist.
Bei einer Höhlenmalerei von einem Neandertaler, von einem Virologen. Virologischen Neandertaler, dem ersten Epidemiologen der Welt, der hat auf Höhlenmalerei, hat eine Fledermaus in die Höhle gemalt und daneben Hände waschen. Fragezeichen. Und dann nehmen wir Hände. Zwei Hände, die sich gewaschen haben. Aber könnt ihr sich erinnern, das muss man schon jetzt in der Retrospektive, die erste Maßnahme gegen Corona war nach wie vor Hände waschen und Happy Birthday singen. Also wir haben ja so, ich habe sogar die Walküre gesungen dazu, damit es länger dauert.
Aber Klaus, du hast das gerade so gesagt, als müsste man sich die Hände waschen und danach Happy Birthday singen. Ja,
wir haben am Anfang... Aber die einzige Lösung war Hände waschen. Wir haben alle, die Hände waren total verschrumpelt am Anfang der Pandemie, weil wir so viel gewaschen haben. Und jetzt wäscht keiner mehr, oder? Das Waschen hat ein Ende genommen.
Wir haben es überhaupt missverstanden. Am Geburtstag meiner Tochter haben wir nicht Happy Birthday gesungen, sind alle Hände waschen gegangen, wie die Torte gekommen ist.
Wir haben auch keine Kerzen ausgeblasen, sondern uns in die Hände gespuckt. Gegenseitig.
Vielleicht feiern wir auch irgendwann den Händewaschtag und nicht mehr Happy Birthday. Kann ja auch sein.
Ich meine, wie geht's euch jetzt, wenn ihr jemanden dabei zuschaut, wie er mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit seine Geburtstagstorte ausbläst? Wie viel Appetit hast du auf das dritte Stück?
Ja.
Die Torteninfektion ist ja nicht sehr hoch. Ich glaube, die ist vernachlässigt. 0,00000001. Nein, also es ist eine eigenartige Situation. Jetzt hat man uns 2 Jahre lang bevormundelt, sozusagen. Mhm. Bleibt daheim. Es wird zu schillen. Und jetzt ist es so, dass sie sagen, ja, steckt euch an, uns ist wurscht.
Ja, weißt du, was ganz lustig ist? Alle machen sich über den Donald Trump lustig, aber der Donald Trump hat ja immer gesagt, das Problem ist das Testen. Wir testen, wer testet, hat auch kriegt auch Corona. Und jetzt kenne ich mittlerweile, und da war er ja ein Visionär, weil bei dieser Omikron-Variante, es gibt immer mehr Menschen, die schon 2 oder 3 Mal geimpft sind, die sagen, ein Trottel werde ich sein und mich testen lassen, weil dann kann ich in den Lockdown gehen. Und wenn du nicht testest...
Nein, kannst du nicht. Achso, ja, wenn du krank bist, ja. Wenn du krank
bist. Ja, aber wenn du es nicht weißt, kannst du weitermachen. Auch bist du auch nicht das mehr feind. Ja, das heißt, das, was Donald Trump vor 2 Jahren unter einer großen Häme gesagt hat, ist jetzt State of the Art gerade. Also der ist ein.
Seit du Donald Trump gesagt hast, habe ich eine gelbe Haut.
Und die Frisur hat sich verändert.
Wieso ist das jetzt?
Wisst ihr, was lustig ist? Also irgendwie das Bild ist total schön von euch, weil Daniel sitzt vor vollen Büchern und der Oma sitzt vor leeren Stühlen.
Bei einem leeren Stadtsaal. Es war ein wundervoller Abend im Stadtsaal. Und das Stadtsaal-Team war so nett, mich hier noch sitzen zu lassen, weil das so ein schönes Licht da ist, dachte ich. Ich wusste nicht, dass ich aber dadurch orange werde.
Du spielst aber vor halbleeren Reihen, ne?
Jetzt derzeit ist es komplett leer, aber es war richtig voll. Es war ganz voll.
Okay, ja. Also, ich habe auch so Angst schön. Vor leeren Theatern, dass ich vor diesen vollen Bücherregalen spiele. Ich habe bei der Gala gespielt.
Aber sehr kritisches Publikum.
Du hast da sehr kritisches Publikum für die antiquarischen.
Aber Reaktionen besser denn je.
Ja, die Bücher fliegen raus. Die Bücher fallen von selber raus aus dem Regal, falls es ihnen nicht gefällt.
Der Applaus fällt raus.
Eine halbe Reihe ist in der Pause gegangen. Ich halte es noch nicht mehr aus, ich gehe rüber ins Antiquariat.
Das eine Buch da ganz oben schaut urgrantig aus.
Die ganzen Philosophen haben die Bücherei verlassen und nur der Konsulik ist blieben.
Die ganze Reihe da oben von Plato rüber bis zum Hegel unten, alles weg.
Ja. Nur Jocke Kirschner und Konsulik sind.
Jocke Kirschner und die Biografie von der Barbara Karlich. Sonst ist alles. Haben Sie alle meine Vorstellung verlassen? Ja, schön, euch wieder zu sehen und zu hören.
Ihr schaut's gut aus, beide.
Achso, ja. Das ist meine neue Kamera, glaube ich. Ich habe ein neues Handy zu Weihnachten bekommen. Von mir.
Und ja. ich war sogar mit den Kindern Skifahren. Ich natürlich hatte ein ganz schlechtes Image, aber ich war Skifahren und ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen und über die denke ich jetzt nach und ich wollte das mit euch besprechen. Man hat jetzt einen Kulturpessimismus gegenüber der Jugend und die einzigen zwei, die mich ermahnt hat, da habe ich zweimal beim Lift anstellen die Maske vergessen, waren Jugendliche, also so 16-Jährige und die haben mich wirklich zusammengeschissen. Also, und ich habe mir gedacht, was ist das für eine großartige Jugend? Ich glaube, mir wäre dieser 16-Jähriger völlig wurscht gewesen. Ich hätte mal überlegt, wie lerne ich das Mädchen auf der Form Sessellift kennen und in welche Bar gehen wir heute? Und die haben aber eine pandemische Verantwortung, mehr als viele Erwachsene. Und das habe ich, diesen Gedanken habe ich dann weitergesponnen, weil ich muss ja auch sagen, diese Fridays for Future, wären wir damals als 16-Jährige für irgendwas auf die Straßen gegangen, außer für Freibier. Also ich glaube, diesen ganzen Kulturpessimismus gegenüber der Jugend von heute, den in immer mehr Beispielen kommt mir entgegen, die sind viel vernünftiger, als wir als Jugendliche waren. Also es gibt viele Jugendliche, die haben aufgehört, Alkohol zu trinken, weil sie merken, das ist nicht gut für ihre Leber. Die rauchen nicht mehr. Rauchen ist ja auch schon relativ out. Die kümmern sich, die essen keine Tiere. Immer mehr sind von denen Vegetarier und Veganer, weil die sagen, das war uns doch alle, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber uns, also mir, ich gebe hier zu, mir war das mit 16 alles völlig wurscht.
Ja, deswegen, aber es ist erklärbar, weil du hast Jugendliche, die jetzt von Jahr zu Jahr einen um Faktor 10 höheren Lichtschutzfaktor beim Eincremen brauchen. Deswegen, glaube ich, kommt die Verantwortung relativ rasch und überzeugt sie und denkt sich, weiter, wenn wir jetzt nicht bald was machen.
Aber jetzt im Sommer wir haben in der Jugend in Rimini die Vierer braucht, die brauchen in Gramatneisiedl schon die 50er. Weißt du, das ist natürlich verheerend.
Ganz ehrlich.
Im Dezember.
Also ich sage euch, also ich glaube, selbst wenn wir eine 500er gebraucht hätten, die hätte uns nicht zur Vernunft gebracht. Der Nier raucht sich gleich mal eine an. Das würde ein 16-jähriger moderner Jugendlicher natürlich nicht mehr machen.
Nein, selbstverständlich nicht. Aber wer weiß. Ich meine, wir können es insofern natürlich schwer vergleichen, weil wir damals ja nicht in der Situation waren. Also ich zum Beispiel habe keinen Führerschein, nie gemacht, weil ich damals Anhänger der grünen Bewegung war und gesagt habe, ich werde diesen Planeten mit meinen Abgasen des Autos nicht verpesten. Ich war extrem umweltbewusst und extrem grün.
Das ist eine Selbsterzählung. In Wahrheit hast du kein Geld. Das ganze Geld hast du versoffen, was du im Theater verdient hast. Konntest du dir kein Auto leisten und auch keinen Führerschein. Und jetzt machst du daraus Teil der grünen Bewegung. Ich meine, jeder kann sich eine Geschichte erzählen, ja. Wahrscheinlich hast du ihn aber oder hast ihn wahrscheinlich in jungen Jahren so oft abgegeben, dass du ihn nie wieder zurückbekommst in dem Leben.
Ja, ich bin verloren. Ich bin von der Prüfung weg, habe ihn irgendwo hingekriegt, seitdem nie wieder.
Du bist so offen zur Führerscheinprüfung gekommen.
Ja, aber was hätte dich damals überzeugt, ihn doch zu machen? Oder hätte es irgendwas gegeben, wo man sagt,
das hat mich nicht interessiert, nein.
Dass du warst überzeugt, brauche ich.
Ja. Ja, aber Auto interessiert die meisten nicht. Das ist das Einzige, was das Argument für den Führerschein ist, ist ja, dass ich sehr einfach und selber von A nach B komme. Also das ist
Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit.
Für mich war das Auto die totale Unabhängigkeit. Du brauchst niemanden
zu fragen. Entschuldige bitte, da muss ich euch widersprechen. Ich fahre ja oft mit Leuten mit. Und 1,5 Stunden Parkplatz suchen hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun. Das ist im Gegenteil. Das Auto ist ein Gefängnis. Weil du kannst nur dort stehen bleiben, wo ein Platz ist.
Das ist richtig.
Ja, du kannst auch woanders stehen bleiben, nur steht dein Auto dann nicht mehr dort.
Ja, natürlich. Ja. So hätte es ich ja auch gemacht. Ich hätte ja auch jede Verkehrsregel als Empfehlung empfunden. Du bist ja bis heute bei mir so, dass ich mir denke, ja, aber wenn kein Auto da ist, gehe ich halt drüber, wenn es rot ist. Es ist ja kein Auto weit und breit. Du sollst jetzt stehen bleiben, was aber heute ein bisschen Luft dabei ist.
Und du bist der Impfgegner unter den Autofahrern, kann man sagen.
Ja. Unter den Fußgängern.
Man hätte mir sofort abgenommen, den Führerschein. Ich glaube, in der ersten Woche schon. Weil sie gesagt hätten, das ist eine Einbahn. Ich gesagt habe, ja, aber es kommt ja jetzt keiner.
Aber hätten sie dich gar nicht erwischt, weil du wärst so schnell davon gefahren, weil es da wurscht ist. Gegen die Einbahn.
Ja, das weiß
da hätte
ich
die Polizei nicht hinterhergetraut. Da bist du deppert, das kann man nicht machen.
Ob ich schnell den Rausch des Schnellfahrens habe ich überhaupt nicht. Also wenn ich am Beifahrersitz sitze, wenn die über 35 km/h fahren, egal wer das ist, grabt sich bei mir ein bisschen ein, weil man denkt, genau,
was da bitte läuft. Das heißt, in Wirklichkeit stresst dich alles außer Parkplatz suchen.
Ja.
Ja. Aber vielleicht hast du ja recht. Ja, früher war es war Indianer oder wer weiß, irgendwelche alten Völker haben doch immer gesagt, alles, was schneller als 30 km/h geht, da kommt die Seele nicht mit und so weiter und das ist schlecht. Und ich glaube, später, wie die Züge gekommen sind, hat es geheißen, da zerplatzt das Gehirn und so weiter. Ja. Und manchmal denke ich mir, vielleicht haben die ja alle recht gehabt und wir fahren trotzdem schneller. Also vielleicht unsere Seele ist permanent hinter uns. Also ja. Unsere Seele.
Deine Seele ist ein Skiurlaub. Ja, vielleicht.
Michel de Montaigne hat 1580 oder was weiß ich, geschrieben, dass er es jetzt so furchtbar findet, die Postkutschen mit den vier Pferden, weil die ja schneller sind, weil sie das Gewicht sich vierteln. Und hat da schon gemeint, er findet das unerträglich, das Reisen ist viel zu schnell mit der Postkutsche. Er reist nur reitend am Pferd und auch nur im Schritttempo. Der ist nie, also ganz selten galoppiert.
Interessant, aber hat natürlich was, weil ich glaube, du kriegst ja auch viel mehr mit.
Ja, vom Pferd auf jeden Fall. Ja. Wie du jetzt interessant gesagt hast, dass du dabei nicht eingeschlafen bist, ist eine große Leistung.
Aber siehst du, dann weiß man, woran sich Herbert Kickl hält, weil der ist ja auch so pferdebegeistert, wegen dem Entwurmungsmittel und die Pferde damals als Innenminister. Also der ist ja, kommt genau aus dieser philosophischen Strömung. Also dass er sagt einfach, alles, was fürs Pferd gut ist.
Ja. Er hat sich angeblich auch neue Hufeisen machen lassen.
Ja, es ist ein schöner Wirtschaftskammer-Slogan. Geht es den Pferden gut, geht es uns allen gut.
Geht dem Pferd gut, geht es dem Kickl gut.
Ich glaube, wenn er den Raum betreten hat, hat man immer ein Geräusch und er kann.
Ja. Unangenehm sind halt in der Stadt vor der FPÖ-Zentrale die ganzen Kickl-Äpfel.
Naja, wir wollen uns nicht mit Herbert auseinandersetzen. Er ist jetzt mit Optimismus geimpft, hat er gesagt. Ja,
der auch sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe, das hilft ihm auf der Intensivstation. Wollen wir schon zu unserem Thema kommen?
Oh ja, gerne. Ich habe mich gefragt, wir haben jetzt heute gar nicht so wenig über Freizeit gesprochen und ich sitze hier vor der Arbeit. Mein Vorschlag ist Work-Life-Balance, wie das früher war, Work-Life-Balance einst, heute und wie sie sich in Zukunft entwickeln kann. Was wir darunter verstehen, was andere Gesellschaftsschichten darunter verstehen, was Work-Life-Balance vielleicht auch schon in der Ausbildung oder in der Pension heißen kann. Wie geht's euch damit? Habt ihr euch damit beschäftigt? Ist es so, dass, also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, ich habe derzeit eine Work-Work-Life-Work-Work-Balance und versuche sie irgendwie einzuhalten. Und ich frage mich, ob das früher überhaupt erlaubt war, zu denken, dass man sagt, naja, ich habe jetzt gar nicht genug gelebt, jetzt kann ich gar nicht wieder arbeiten. Und jetzt ist es sogar schon so, dass man in der Arbeit sich erwartet, die Arbeit muss fast schon besser sein als das Privatleben. Und was macht das mit dir, wenn deine Arbeit sich besser anfühlt als dein Privatleben? Willst du, magst du dann dein Privatleben, das eigentlich total okay ist, noch wenn die Arbeit viel cooler ist?
Viele Fragen. Klaus, möchtest du anfangen? Das ist sehr interessant, sehr spannend.
Ich kann mal vorweg, es ist wirklich spannend. Ich möchte einen Buchtipp vorweg schicken. Es heißt, Sie nannten es Arbeit. Schlag mich tot, wer der Autor ist. Ein großartiges Buch über die Geschichte der Arbeit und das hat einige Aha-Effekte bei mir ausgelöst, weil zum Beispiel wir leben ja in dieser Zeit, oder das kippt jetzt auch gerade wieder ein bisschen, dass wir sagen, unsere Arbeit muss uns sinnerfüllend sein und die Arbeit ist was Schönes. Wir glauben, dass wir eigentlich weniger arbeiten, aber in vergangenen Generationen oder in vergangenen Jahrhunderten wurde eigentlich noch viel weniger gearbeitet, wurde mehr gebetet und es wurde mehr familiär verbracht, es wurde nur so viel gearbeitet, wie zur eigenen Erhaltung notwendig war oft. Dieses Anhäufen ist eigentlich dann in der breiten Bevölkerung eher ein sehr spätes Phänomen. Ja? Und dann dieses Sinnstiftende bei der Arbeit, man muss die Arbeit auch Erfüllung bringen, das ist überhaupt ein Phänomen, das ist ein paar Jahrhunderte lang und das Work-Life-Balance-Phänomen ist, glaube ich, 12 Monate alt. Ich glaube, dass da, das ist wirklich sehr interessant. Und ich gleich was Spannendes zu Daniel ist, wir haben eine hohe Identifikation mit der Arbeit heutzutage. Das heißt, man fragt ja auch irgendwo, wenn man eingeladen ist, die Leute immer, was machst du? Was machst du beruflich? Also in Spanien, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber jetzt gerne nochmal, da ist die Frage eher auf Spanisch, womit beschäftigst du dich gerade? Was eine viel schönere Frage ist. Aber wir leben halt in dieser Zeit, wenn du nämlich keine Arbeit hast, ja, dann bist du heutzutage das gleich sehr fragwürdig, ja. Wobei man da, ich muss diesen Gedanken noch bringen. Wobei, irgendwo habe ich das gelesen, das finde ich sehr interessant. Heutzutage, wenn jemand arm ist und keine Arbeit hat, hat er einen Niedrigstatus irgendwie. Ist er reich und hat keine Arbeit? Ich möchte zum Beispiel hier Influencerinnen erwähnen, zum Beispiel Fußballerfrauen, ja, die haben keine Arbeit, außer sie machen Fotos für Instagram, aber sie sind reich. Und haben irgendwie einen hohen Status, obwohl sie keine Arbeit haben. Das ist keine Arbeit.
Das, Klaus, darf ich unterbrechen? Das, Klaus, das, ja. Klaus liegt, glaube ich, am Geld. Der Status ist ja durch das Geld, durch den Reichtum an sich. Ich weiß, was ein blöder Scherz. Wir verachten ja den Armen. Oder uns, sag mal, wenn man jetzt im Positiven denkt, und nicht sagt verachtet, dann wir fürchten uns ja vor der Armut mehr als davor, dass wir nicht arbeiten.
Aber warum wird der Arme, also verachtet ist ein großes Wort, aber sagen wir jetzt mal verachtet, der arme Arbeitslose verachtet, aber der reiche Arbeitslose bewundert.
Ja, weil er Geld hat.
Aber, ja, aber ist der reiche Arbeitslose?
Weil das ist nicht mal sein Geld.
Die sind ja nicht arbeitslos. So. Und was ist Arbeit? Ist Arbeit nur Erwerbstätigkeit oder ist Arbeit etwas, womit du dich so sehr beschäftigst, dass dein Leben erfüllt ist? Jetzt kann man sagen, ist Influencer sein erfüllend? Kann man individuell nicht beantworten. Aber ich glaube, das ist ganz schön viel Arbeit, die nicht nur erfüllend ist. Wir haben ja das Glück, außer jetzt gerade, wo keiner im Publikum sitzt, dass man sehr schnell ein Feedback bekommt, wenn wir was sagen auf der Bühne. Und ich glaube, bei Influencerinnen ist es so, sprichst du es in die Kamera, nimmst es auf oder streamst es und bekommst dein Feedback oder die Watschen irgendwann in irgendeiner anderen abstrakten Form.
Aber das also, ist ja klar.
Ich glaube, es ist sogar mehr Arbeit, wenn ich ehrlich bin. Es ist mehr Arbeit und ich glaube, da brauchst du ganz schön, da brauchst du echt viel Liebe zu dem, was du tust, dass du da dran bleibst, ohne dass du weißt, was zurückkommst. Kommst.
Gut, der Influencer ist ja auch, oder die Influencerin ist irgendwie in Resonanz aufgrund dieser Likes und so weiter. Ich glaube aber trotzdem, was du gesagt hast, ist ein sehr richtiger Punkt. Das ist auch das, was der Hartmut Rosa richtig sagt mit dem Wort Resonanz. Dass du in einer Wechselbeziehung mit dem stehst, was du gerade tust. Das heißt, du gibst da was rein in diese Arbeit und du kriegst von der was zurück. Das ist wie so ein Echo, was sich immer wieder, oder da kommst du auch in so einen Flow-Moment, wo du dann plötzlich vergisst, ob du eine Stunde gearbeitet hast oder 8 Stunden gearbeitet hast. Das könnte ein Indikator sein davon, dass du das Richtige machst. Also Musiker kennen das. Musiker, die jammern, die fangen um 9 Uhr zum Jammern an und hören um 4 Uhr früh auf und glauben, gefühlt eine halbe Stunde ist vergangen. Das haben wir manchmal auch auf der Bühne oder das haben wir gelegentlich auch beim Schreiben oder beim Arbeiten von Stücken, dass du in diesen Flow-Zustand kommst, der Zeitvergessenheit, wo dir wurscht ist, wann es begonnen hat und wo es die Uhr wo du urunabhängig weiter tust. Und habe ich jetzt urunabhängig? Und ich glaube, das ist ein Indikator, dass das eine Arbeit sein dürfte, die dir entspricht.
Ja, ich glaube, du hast was sehr Schönes gesagt, nämlich diese Arbeit ist sich selbst genügend. Wenn du im Flow bist, genügt diese Arbeit dir. Und für das, was du tust, brauchst du eigentlich dann keine Rückmeldung. Also ich glaube, wenn du eine Arbeit gefunden hast, die sich selbst und die dir genügt, brauchst du diese Rückmeldung nicht. Und deswegen glaube ich, trotz allem, ich hänge mich jetzt nochmal an diesen Influencerinnen fest, weil ich bewundere sie dafür, dass sie du bist ja nicht sofort Influencerin, wenn du damit anfängst, bist du ja mal Influencer. Und weiß ich nicht, es braucht wahnsinnig lang, bis du dich in diese Arbeit hineinarbeitest und hineinfindest und dann weiterkommst, du fangst mit 3 Leuten an, denen das gefällt und davon schreiben dann 2, ja, das war irgendwie nicht cool, weil du warst rechts anders geschminkt als links und du musst dranbleiben. Ich glaube, dass diese Menschen noch mehr
Liebe. Ja, aber zu Oma, entschuldige, aber du kriegst wieder Gewerkschaftsposter Influencer.
Was soll ich sagen?
Wolfgang Katzian, der Influencer.
Von der Regie, ich muss leider aussteigen aus dem Gespräch, das ist zu gefährlich.
Ja, nein, ich will jetzt auch nicht.
Ich habe auch für die Influencer Jingle geschrieben.
Obwohl. Nein, nicht musizieren, bitte. Nicht musizieren.
Influencer!
Bitte nicht. Danke.
Ihre Influencer-Gewerkschaft. www.influencer-gewerkschaft.ru.
Ich glaube, wir müssen jetzt nie zu Wort kommen lassen. Sie hat noch gar nichts
bitte gesagt. Gerne.
Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß, ich war so begeistert von diesem Lied. Nein, ich glaube, dass wir bei der Arbeit zum Beispiel sagen wir ja auch, also wir geben dem Wort Arbeit, dem Begriff Arbeit unterschiedliche Bedeutungen. Und eigentlich müsste man präzise sagen, was man damit meint. Ist es Erwerbstätigkeit? Ja. Oder Arbeit in einer Beziehung oder an sich selbst arbeiten ist ja keine Erwerbstätigkeit. Wir verwenden dieses Wort für unterschiedliche Dinge. Ja?
Interessant.
Also, ich meine, wenn ich für die Arbeit am Beziehung... Oma ist schon wieder eingeschlafen. Wenn ich für die Arbeit an Beziehungen Geld bekommen hätte, ich wäre verhungert, weil ich bin immer nur weinend davon gelaufen. Nein, aber...
Aber weißt du, was schön wäre, der Beziehungsarbeitsgewerkschaft, dass da irgendjemand ist, der dich vertritt, wenn du Beziehungsarbeit betreibst, der sagt, jetzt hast du 40 Stunden diese Woche an der Beziehung gearbeitet. Das heißt, sie müssen aufhören aus gesetzlichen Gründen.
Ja, das man darf nicht mehr als 34 Stunden.
35 Stunden an der Beziehung arbeiten. Weil
gewerkschaftlichen Beziehungspausen angeordnet. Und Schatzi, wieso ziehst du aus? Der Katzian hat gesagt.
Ja, oder du gehst mit einer Demotafel durch die gemeinsame Wohnung und sagst, keine Überstunden mehr.
Keine Überziehungsüberstunden mehr. Nein, und das, ich glaube, das, was wir von der Erwerbstätigkeit verlangen, also von der Tatsache, dass wir leben können, also wir müssen etwas tun, wofür uns andere Leute Geld geben, damit wir...
Entschuldigung, Beziehungsarbeit muss ich nur fragen, wie schaut da der Zeitausgleich aus? Und wo verbringt man denn?
Zeitausgleich wohnt auf 17a. Das heißt, man muss ein Wort finden, wenn ich, also wir wollen, dass unsere Erwerbstätigkeit eigentlich auch uns glücklich macht. Also wir wollen mit etwas Geld verdienen, damit wir uns das Leben leisten können, das uns auch glücklich macht. Ja? Das Problem mit der Wertschätzung zum Beispiel, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die deutsche Sprache sehr seltsam ist, weil Wertschätzung ist ja eigentlich was Positives. Allerdings, wenn man das Wort zerlegt, bedeutet es, dass mich jemand auf meinen Wert schätzt oder wegen meines Wertes schätzt. Oder bedeutet es, dass er mich auf meinen Wert schätzt? Und ich glaube, dass wir das oft verwechseln. Also, dass wir oft sozusagen...
Man könnte auch sagen, er schätzt dich wegen deiner selbst und gibt dem einen Wert.
Aber wenn er meinen Wert schätzt, ich glaube, man muss das Wort eigentlich durch Liebe ersetzen oder geliebt werden, ja, oder anerkannt werden oder so ersetzen.
Wobei, weil kommt auf die Antwort an. Wenn du sagst, kannst du mich wertschätzen und jemand sagt 23, dann... ist die Antwort entscheidend, über die Frage
bestimmt. Ich möchte ja auch geliebt werden, egal wie hoch mein Wert, auch wenn mein Wert auf null geschätzt wird. Das heißt, wir wollen etwas tun, was wir tun müssen. Also wir müssen arbeiten. Es gibt there is no other way. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden. Jetzt kann man sagen, okay, ich betrüge. Aber Betrug ist oft noch mehr Arbeit. Ja.
Ja.
Das habe ich in der letzten Steuererklärung gemerkt. Dieses Hinterziehen macht mich wahnsinnig. Gar nicht mehr. Viel anstrengender.
Was es kostet.
Ja, also eine Bank ausrauben ist ja viel mehr Arbeit, als eine Bank zu verwalten oder zu führen. Ja. Ja. Also aber eigentlich, wenn man Bank räumt.
Aber da muss man der Corona-Krise zumindest danken. Wir haben jetzt viel weniger zu hinterziehen.
Das ist richtig. Ja.
Was aber interessant ist, ich habe zum Beispiel, ich merke bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Calvinistische in mir. Wenn ich einen Tag nichts tue, ja, also ich schreibe irgendwas oder ich nehme irgendwas vor, egal Buchhaltung, oder ich mache selbst wenn ich den Garten mache und ich mache ihn nicht, Ich mache ihn nicht. Und ich habe es mir aber vorgenommen. Das Schlimme ist, wenn ich mir was vornehme. Wenn ich mir nichts vornehme, dann geht's. Aber wenn ich mir was vornehme und ich erfülle es dann nicht. Und das mag von Hausarbeit, Gartenarbeit, Beziehungsarbeit. Und ich mache es dann nicht, dann fühle ich mich den Rest des Tages schlecht, bis ich das erledigt habe. Während ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen auf der Welt, die damit ganz locker und entspannt umgehen. Das Klischee sagt ja auch die Südländer. Und ich glaube, dass das wirklich bei den Südländern, die haben halt diese Manjana-Mentalität. Dann ist das wurscht. Ich habe dieses Calvinistische, wenn ich es nicht mache, dann schränkt.
Was ist Manjana? Machst du das? Nein, Manjana.
Da macht es mich total fertig. Es macht mich fertig. Und ich arbeite wahnsinnig oft nur deswegen, um diesem Gefühl zu entgehen.
Also ich komme damit den ganzen Tag über sehr gut. Ich nehme mir vor, morgen mache ich das und das. Ja?
Aber fühlst du nicht schlecht? Fühlst du dich nicht schlecht?
Nein. Nein, nicht während ich bis um 2:30 in der Früh auf Facebook mir Filmchen anschaue. Erst ab dem Moment, wo ich mich ins Bett lege und die Augen zumache, dann fühle ich mich schlecht.
Aber dann schläfst du gleich ein.
Nein, dann liege ich wach und denke mir, das muss ich machen, das muss ich machen, bis ich das nicht mache. Ich muss das jetzt machen, das mache ich jetzt. Dann habe ich, nehme ich mir, ich habe in einer Woche nur einen Termin, am Mittwoch. Am Mittwoch habe ich einen Termin. Da weiß ich am Dienstag schon, ich werde bis Freitag nichts zusammenbringen wegen diesem einen Termin. Weil ich habe einen Termin, da kann ich nicht arbeiten. Statt dass ich die ganze Zeit sinnlos herumsitze und diese Facebook-Filmchen anschaue, wo irgendwelche Japaner irgendwelche Sachen kochen. Das liebe ich übrigens.
Du schaust, also anderen beim du schaust halt anderen beim Arbeiten gerne zu, das befriedigt dich.
Ja. Ja.
Aber dann ist es etwas, was du mehr liebst, diese Zubereitungsvideos zu sehen, als diesen Termin durchzuführen. Genauso wie Klaus, du wahrscheinlich nicht nur verliebt in die Gartenarbeit bist.
Mich macht auch jede Absage glücklich. Also ich war noch nie in meinem Leben jemandem böse, wenn er mir eine Stunde vorher irgendwas abgesagt hat. Mich machen Absagen glücklich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder in meine Vorstellung... Wieso kommt keiner mehr? Wir wollen ihn glücklich machen. Oder wenn eine Produktion, wenn die mich jetzt anrufen vom ORF oder angerufen haben und sagen, leider Gottes, morgen die Aufzeichnung findet nicht statt, dann habe ich es, weil das bedeutet, da habe ich dann freie Zeit. Mhm. Da glauben alle anderen, ich arbeite. Und ich habe für mich freie Zeit. Also mich hat nie, oder wenn ich Freunde treffe,
eine Aber das ist, du sprichst über geschenkte Zeit, weil da hast du ja
geschenkte Zeit.
Du konntest dir ja in dieser Zeit nichts für dich einteilen und plötzlich hast du Zeit geschenkt bekommen, in der du wahrscheinlich so kurzfristig dir keinen weiteren Termin eingeteilt hättest, der vielleicht Verpflichtung oder sonst irgendwie der Arbeit entspräche. Und das ist dann erstmalig Zeit, die man wirklich, also die geht mir genauso, die dann wirklich echte Freizeit ist, wo ich sage, danke, der Termin ist jetzt entfallen, jetzt habe ich echt einmal eine Stunde.
Eins meiner Probleme ist auch wegen dieser Work-Life-Balance, dass ich oft nicht unterscheiden kann, was ist Work und was ist Life. Also es ist ja bei uns überhaupt schwierig, nicht nur, Klaus, wenn du das Buch liest über die Arbeit, fließt vielleicht einiges ins nächste Programm ein oder in eine Point ins jetzige Programm. Wir können das ja oft nicht unterscheiden. Ich kann mir zum Beispiel ich schaue mir ganz schwer ungern eigentlich Kinofilme an und lese Romane, weil das ist für mich eigentlich Arbeit, weil ich mir immer denke, sehr gut geschrieben, großartiger Plotpoint, super Dialog, gut erzählt. Wohingegen Geschichtsbücher, da ist es aber auch so, dass man denkt, was für eine coole Geschichte, da müssten wir ein Stück draus machen. Aber Physikbücher oder so Sachbücher, die erholen mich. Ja. Außer es zieht dich ein Roman so wahnsinnig. Ich lese gerade, ich wollte einfach einer Woche, konnte ich nicht einschlafen. Ich dachte, ich lese jetzt was Fades. Ich mache das einmal, weil so viele Leute sagen, du musst was Fades lesen, dann schlafst du ein. Und ich tue mir schwer mit Dostojewski. Ich habe noch nie was von Dostojewski gelesen. Und nehme mir her die Brüder Karamasow und denke mir, auf Seite 3 schlafe ich herrlich. Ich konnte nicht aufhören zu lesen, weil das so wahnsinnig spannend ist. Ich finde diesen Roman so, die Dialoge, ich finde das so großartig. Und das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich etwas so hineinzieht. Ja. Aber jetzt, in der Arbeit ist es klar, dass eine Geschichte, oder wie du auch vorhin gesagt hast, man schreibt. Was ist das im Leben, was einem so hineinzieht? Da braucht man wieder ein Hobby. Was ist mein Leben eigentlich?
Du sprichst ja aus einer Gesellschaftsschicht heraus, wo du das Riesenglück hast, dass deine Arbeit das ist, was du am meisten liebst.
Weil ich gar nicht unterscheiden kann, ob ich jetzt lebe oder ob ich gerade was vorbereite.
Aber wenn du deine Arbeit über alles liebst, brauchst du dann diese Balance überhaupt?
Wahrscheinlich schon, weil warum hat der Stiebschitz sonst der Burnout gekriegt? Der liebt es ja auch.
Ja.
Ja, gut, da gibt es einen schönen Satz. Ich finde, da gibt es einen schönen Satz, schlag mich dort von wem, aber was dich stark macht, kann ich auch gleichzeitig umbringen. Ne? Das ist ja auch bei der Leidenschaft und bei der Arbeit, das hat das ist die zwei Seiten.
Die Dosis.
Und die spannende Frage bei uns ist, nur weil wir unsere Arbeit lieben, heißt es noch lange nicht, dass die Leute uns dafür lieben, für unsere Arbeit.
Ja, natürlich nicht, ja.
Das heißt natürlich nicht. Das heißt, es gibt ja auch viele Leute, die verfolgen wahrscheinlich eine Arbeit, wo sie glauben, das ist großartig, was ich da mache, aber die anderen empfinden das nicht. Und das ist natürlich eine
Wir wollen jetzt keine Namen nennen.
Wir wollen keine Namen nennen. Und ich aber.
Ich wisse schon vier. Vier wissen es.
Ich bin jetzt schon 40. Alibaba und die 40 Räuber.
Zum Beispiel.
Ja, die 40 Räuber, völlig unnötig. Waren in ihrer Arbeit verliebt. Und das mit der Work-Life-Balance ist halt wirklich wieder Oma richtig gesagt hat, wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Ich meine, ich kann natürlich auch den ganzen Tag nichts tun und wie ein Eremit in einer Höhle sitzen und nur schauen, dass meine Stoffwechselprozesse funktionieren. Aber irgendwann hat der Mensch sich ganz schnell damit mit etwas beschäftigt. Und ich finde noch immer das Wort beschäftigt wichtiger. Also mich interessiert ehrlich gesagt mittlerweile, ich habe seit 10 Jahren, wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich immer, womit beschäftigst du dich, wenn es geht? Weil ich die Frage spannend finde. Du kriegst doch viel spannendere Antworten. Weil was er arbeitet, ist eigentlich, oft hört man dann, was sie arbeiten, machen sie nur so lange, bis sie von ihrer Beschäftigung leben können.
Meine erste Frage, wenn ich mich kennenlerne, ist immer, was machst du beim Sex, alle?
Ja, auch das ist bei dir Arbeit.
Natürlich.
Fragst du das Frauen
auch? Das fragt er deswegen, ob er weil da muss er wissen, weil da erfährst du ja, ob der Sex mit ihr für dich mehr Arbeit ist oder für sie mehr Arbeit.
Wäre das nicht einmal interessant, diese Kennenlernfragen, diese ersten Fragen, diese, was ist zulässig? Also ich bin auf einer Party und man darf bei uns nicht über Geld reden. Also wenn man sagt, grüß Gott, Nirvarani, der sagt, grüß Gott, Huber. Und dann muss ich sagen, wie geht's? Beide lügen, ich sag gut, er sagt gut, beide defensiv, beide gut. Er den Revolver in der Tasche, ich den Strick um ein Hals, wir sagen beide gut. Ich darf ja nicht fragen, sagen Sie, weil sie so einen schieren Anzug haben. Was verdienen sie eigentlich? Das darfst du nicht fragen.
Ja, in Amerika warum? Zum Beispiel. Ich glaube, du schon. Also ich glaube, dir würde man das sofort abnehmen, dass das eine... Ich frage mich überhaupt, dass ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, das Leben ist zu kurz für Smalltalk, weil ich frage mich oft bei diesen ganzen Partygesprächen, da stolpert man sich 10, 20 Minuten lang durch irgendeinen unnötigen Smalltalk, der beide Seiten, glaube ich, eigentlich interessiert. Also ich glaube nicht mal der andere hat Interesse daran. Und nein, dann anstatt zu fragen zu kommen, du hast jetzt noch 3 Wochen zu leben, womit füllen sie ihre Zeit? Das würde mich interessieren. Ja? So würde ich gerne einsteigen. Ich glaube, in der Jugend bin ich auch oft bei Frauen mit solchen Fragen eingestiegen und da habe dann ganz schnell eine Absage erfahren.
Ja. Deshalb hat er so lange keine Frage gekriegt, weil er hat immer nur gefragt, was würdest du machen, wenn du in 3 Wochen tot bist?
Sicher nicht mit dir schlafen.
Sicher nicht mit dir schlafen. Das ist ein Mörder, der bringt mir um, was hat der Fuß? Heutzutage, was ich so wahnsinnig lustig finde, ist auch jetzt bei meinen diversen Begegnungen in Lokalen und so weiter, wo ich dann doch jetzt dann wieder eben reingehe, weil ich mich ja anstecken soll mit Omikron, ist jetzt der neue Auftrag von der Regierung, ist die Frage, bist du getestet? Mhm. Oder dass man selber, früher hat man sich entschuldigt, wenn man zu spät gekommen ist, hat man du, ich wollte sagen, ich bin 3-mal geimpft und getestet. Gell? Ja, ich bin 2-mal geimpft, 3-mal getestet. Also das ist so das Erste, was man, da verändert Corona unseren Smalltalk.
Ja.
Ja. Also ich frage mich, ob wir jetzt dann in Zukunft immer angeben, was wir alles richtig machen. Also ob wir dann irgendwann in 2 Jahren sagen, du, ich bin 3-mal getestet, 4-mal geimpft, habe heute richtig mein Auto geparkt und meine Steuern bezahlt. Also dass wir uns immer vorstellen mit dem, was wir sind staatskonform lebend oder wir sind gesetzestreu. Also
ich begrüße Leute mit Hallo, Servus, wie geht's und so, danke, gut. Übrigens, ich bin getestet, geimpft und mein Gaxi ist auch wieder ganz hart.
Ja, aber genau, ich glaube, es wird sich wieder erweitern, das Spektrum. Mein Gaxi ist hart und ich bin geimpft gegen Diphtherie, Tetanus, Polio, Pertussis und so weiter. Ich glaube, dass es sich dann einfach noch ein bisschen erweitert. Es ist ja dann Corona wurscht, aber dass der Fokus bleibt auf der Gesundheit. Das kann schon sein.
Aber das wäre dann ein spannenderer Smalltalk als wie geht's, ne? Ja, hast du einen Parkplatz gefunden?
Danke, gut.
Also das wäre spannender, finde ich. Also wenn das die Zukunft, wenn das der pandemische Gewinn ist, dass wir hier zumindest einen Smalltalk gleich einsteigen mit, welche Regeln hältst du ein, welche Regeln hältst du nicht ein? Ja, warum nicht?
Aber ich bin ja, es hat sich auch der Zugang gewisser, müssen wir mal sagen, wie heißt das? Sätze, die man sich gesagt hat, Mantren, nütze den Tag, Carpe diem. Das hat sich ja verändert. Ich meine, wenn du jetzt in der Pandemie jeden Tag lebst, das wär's dein letzter, hast du wahrscheinlich bald recht. Und deswegen denke ich, das ist jetzt komplett weg. Das ist jetzt nicht mehr so, dass du
sagst, das ist die dümmste Stadt aller Zeiten, lebe jeden Tag wieder den letzten, weil dann denke ich mir immer, dann würde ich in einem Pflegeheim sitzen und gefüttert werden.
Ja.
So möchte ich nicht jeden Tag leben, ehrlich gesagt.
Enttäuschung bei deinen Freunden. Du sagst, Freunde, wir leben heute so, als wäre der Tag unser letzter. 5 Minuten später sitzen alle im Rollstuhl. Wo standen meine Zehen?
Ja, ja. Also, das ist der absolut dümmste Satz, den ich kenne. Aber da gibt es wahrscheinlich noch einige. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter. Gibt's ja, das denkt man sich nie nach einer Silvesternacht zum Beispiel.
Da denkt man sich, Morgenstund hat Stuhl im Mund.
Ja. Aber was habt ihr denn gefunden? Wie habt ihr Silvester? Ganz kurz, Silvester würde ich noch gerne wissen. Wie ging es euch? War jemand von euch in Wien zu Silvester bei dem Raketenverbot?
Wir haben eine Vorstellung gespielt.
Ich habe auch wir gesagt. Also ja. Ich habe auch eine Vorstellung gehabt, ja.
Ja, aber die Vorstellung war um 22 Uhr oder vor 22 Uhr zu Ende. Mhm. Dann haben wir uns sinnlos nicht betrunken.
Mhm. Und immerhin.
Alle nach Hause gefahren und ich saß dann, ich war über Mitternacht zu Hause und wir haben zu Hause gefeiert, kann man gar nicht sagen, eigentlich gewartet, dass es vorbei ist. Mhm. Und wie jedes Jahr habe ich mir dann um 11 das Neujahrskonzert angehört. Mhm. Das mache ich wahnsinnig gern und das war's.
Ja, ich bin auch in Klosterneuburg aufgetreten und dann habe ich mit Familie und einem Freundespaar mit Kindern ins neue Jahr gerutscht. Aber auch extrem nüchtern. Ich habe so wenig
getrunken. Extrem nüchtern.
So wenig getrunken wie dieses Jahr habe ich getrunken. Ich habe
negativ
getrunken. Ich verhalte mich schon wie ein moderner 16-Jähriger. Ich trinke nicht, ich rauche nicht und ich warte auf die große Liebe.
Ja, meine Frau heute nicht zu Hause. Du, aber darf ich eine Frage zur Work-Life-Balance noch stellen?
Ja.
Was ist wichtiger, dass man den Beruf, den man ausübt, gern macht oder dass man ihn gut macht? Der Otti Schenk, den ich einmal gefragt habe, ob er noch gern Theater spielt, hat mich ganz böse angeschaut und gesagt, es ist nicht wichtig, dass man gern spielt, gut muss man spielen. Und das finde ich wahnsinnig. Also in der Kunst finde ich das richtig. Also ich finde es viel wichtiger, dass man gut spielt, Geige.
Das haben wir schon mal besprochen.
Theater, als dass man es gern spielt.
Das haben wir schon mal besprochen.
Meine Meinung hat sich nicht. Gern wem zugehört, der gern gespielt hat, aber nicht gut.
Ich glaube ja immer noch, wenn jemand etwas wirklich gerne macht, dann macht das irgendwann gut.
Ja, Talent, das mag sein,
ist
ja.
Auch, also ich nein, finde, Talent ist nicht nur
ich, ich sehe das, auch ich sehe das ganz genau wie der Oma. Ich finde, dass man oft Ich finde, dass man oft Leuten beim Üben zuschauen muss und man bezahlt sie auch eine Zeit lang beim Üben. Ich habe einen Schuster, der hat am Anfang nicht gute Schuhe gemacht, aber der hat einfach man hat nicht von ihm Schuhe machen lassen, weil du gemerkt hast, ich kaufe jetzt von ihm Schuhe, die nicht gut sind, aber ich bin 43. Teil seiner Karriere oder ich kann dann 5 Jahre später darauf vertrauen, dass er auch aufgrund der Übung bei meinen Schuhen ein guter Schuster ist.
Dann wünsche ich dir aus tiefstem Herzen, dass deine beiden Kinder bald anfangen, Geige zu lernen. Das wünsche ich dir. Und das Sowas wünscht man eigentlich.
Ja, das kannst du mir gerne wünschen, weil ich glaube, auf dieser letzten Elektromesse habe ich sogar gesehen, gibt es jetzt Geigen mit Kopfhörern. Also das sind E-Geigen. Und die würde ich sofort meinen Kindern kaufen.
Das, was also ich hier an die Eltern zu Hause, die ihren Kindern Geigen oder andere Musikinstrumente kaufen wollen, es ist nichts dagegen einzuwenden. Einziges Doch. Instrument, von dem ich ganz klar abraten kann, ist Melodica. Melodica braucht einen Waffenschein. Weil du brauchst wirklich nicht viel, um aus der Melodica einen Ton rauszukriegen. Aber das ist Wahnsinn.
Ich finde viel schlimmer, wenn das Kind kommt und sagt, ich möchte Kirchenorgel spielen. Und du musst dann eine Kirchenorgel in den Wohnraum reinschieben, wo du dir denkst, ich habe nicht mal mehr Platz für einen neuen Kochtopf. Und jetzt muss er kirchen.
Wobei, wenn du so wenig Platz hast, hast du nur Platz für die kleinen Pfeifen. Und die machen so hohe Töne, dass du es im Alter möglicherweise ab jetzt eh schon weniger hörst.
Ja. Ja. Haben wir noch etwas zu sagen? Wir sind bei 43 Minuten. Es ist vergangen wie im Fluge.
Wahnsinn, das hat wirklich Spaß gemacht.
Ich habe nicht 10 Minuten geredet. Doch, ich habe eine Frage an Oma. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern im Profil gelesen, mit großem Erstaunen, dass Ärzte jetzt schon verzichten, auf im Auto Arzt im Dienst hereinzulegen, weil die Autos dann irgendwie beschmiert werden. Man soll in den Ordinationen keine Blumentöpfe mehr haben, weil die können als Waffe verwendet werden. Da wollte ich dich jetzt kurz fragen, wie geht es dir jetzt als geouteter Impffan? Hast du ähnliche Erlebnisse schon? Räumst du gerade alle Blumentöpfe bei dir in der Praxis?
Nein, ich habe mir selber ein neues Schild kreiert. Es heißt Arzt im Urlaub. Das heißt, es steht jetzt drauf. Dieser Aufenthalt hat gemäß § 4 Absatz 12 in keiner Weise mit ärztlicher Tätigkeit zu tun. Das Abstellen dieses Fahrzeuges auf einem nicht dafür vorgesehenen Parkplatz ist nicht gestattet. Parkstrafen für Falschparken sind völlig gerechtfertigt. Das heißt, ich finde es schon, um wieder zum Ernst dieser Sache zu kommen, total traurig, dass man sich dafür verstecken muss, etwas eigentlich grundsätzlich wirklich Gutes zu machen. Und ich traue mich jetzt für alle Medizinerinnen und Mediziner sprechen, die sich ein wirklich langes Studium antun, in dem man keinen Cent verdient und viele Pensionsjahre nicht hat. Weil die starten mit dem Willen, Menschen zu helfen. Deswegen studiert man Medizin. Wenn man reich werden will, studiert man Wirtschaft. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe Medizin studiert, kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich was Gutes tun wollte und weil ich es schön finde, immer noch schön finde, zu helfen, auch gebraucht zu werden. Ist schon was Schönes. Das ist vielleicht die egoistische Seite, dass dieses Gebrauchtwerden was Schönes fürs Ego ist. Aber dafür, dass man eigentlich wirklich helfen will und daran wächst, zu helfen, sich dafür verstecken zu müssen, ist total ekelhaft. Da muss man jetzt wieder eine Lanze brechen für alle, die trotzdem immer noch Menschen beim Gesundwerden und Gesundbleiben helfen. Mehr fällt mir jetzt gar nicht dazu ein.
Ja, ich finde auch, dass das von den Leuten, die das tun, die also Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal angreifen, es ist hochgepokert. Nicht? Weil das nächste Mal, wenn du dann einen Print am Durchbruch hast und der erkennt dich, sagt er, da wissen Sie was, den ganz scheißen und du sagst, ja, geht ja nicht.
Das tut er eben nicht.
Aber dann hätte ich einen schönen Titel für diese Folge vielleicht. Bleiberecht für Blumentöpfe.
Gefällt mir sehr.
Das ist ein wunderbares Thema. Ein wunderbarer Titel. Meine Damen und Herren, das war die Folge Bleiberecht für Blumentöpfe unseres Podcasts Alles außer Corona. Wir haben halt tatsächlich ganz wenig über Corona gesprochen. Wie herrlich ist das eigentlich?
Sehr schön.
Und wir sehen uns wieder und hören uns wieder nächste Woche.
Sehr gerne.
Wollen wir das noch kurz hinterfragen? Nein, wir machen weiter, oder?
Falls bis zur letzten Mutation. Ja, genau.
Bis zur nächsten Mutation. Da können wir schon aufhören, weil es gibt schon wieder zwei. Ich habe vorhin gelesen. Machen wir diesen Podcast weiter. Wir hören uns, sehen uns nächste Woche wieder. Es verabschieden sich herzlichst Oma Sarsam.
Herzlichst. Schönen Nachmittag aus dem Stadtsaal Wien.
Klaus Reckl.
Einfach nur schönen Abend.
Und Michael Nirwanani von mir einen wunderschönen guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.